ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 5. Juli, und wir zeichnen diese Folge um 15 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
On April 4th, 1949, the North Atlantic Treaty was signed by Norway, Denmark, the Netherlands.
Die Nachrichten vom 4. April 1949. Damals hatten die ersten Länder den Nordatlantischen Vertrag unterschrieben, darunter Norwegen, Dänemark, Italien, Großbritannien und die USA. Diese Union von 12 Staaten wurde bekannt als Nordatlantikpakt oder eben als NATO, so der Nachrichtensprecher vor 75 Jahren.
This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all.
Deutschland war damals bei der Gründung in Washington DC nicht dabei. Erst 10 Jahre nach dem Sieg über Nazi-Deutschland am 9. Mai 1955 durfte Westdeutschland, die Bundesrepublik, in die NATO. In den vergangenen 75 Jahren ist die NATO immer größer geworden. Die russische Vollinvasion in der Ukraine hat der NATO zu neuer Bedeutung verholfen. Die jüngsten beiden Neuzugänge, Finnland und Schweden. Insgesamt versichern sich jetzt 32 Staaten, im Falle eines Angriffs füreinander einzustehen. Bei dem 75. Jubiläumsgipfel der NATO nächste Woche in Washington DC wird auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock mit dabei sein. Die Grünen-Politikerin ist überzeugt, der Krieg von Putins Russland zielt nicht nur auf die Ukraine.
Putins Gleitbomben greifen nicht nur jeden Tag ukrainische Kraftwerke und Wohnhäuser an. Sie greifen damit jeden Tag unseren Way of Life in Freiheit in Europa an. Seine Bomben meinen auch uns. Und deswegen muss uns nächste Woche in Washington klar sein, Russland wird auf absehbare Zeit die größte Bedrohung für unsere Sicherheit und Freiheit in Europa bleiben, dieses Putins Russland. Wir haben uns das nicht ausgesucht. Wir wollten das nicht. Aber es ist unsere Zeit und wir müssen unsere Politik darauf ausrichten.
Ich kann heute mit jemandem sprechen, der sich mit dieser Politik und mit der NATO exzellent auskennt. Es ist der frühere Botschafter Deutschlands bei der NATO, Martin Erdmann. Und vorher alles über die Lage in der Ukraine von dir, Carsten.
Ganz genau. Die ukrainische Armee hat sich, das ist so der wichtigste Entwicklungsschritt eigentlich der letzten Tage, hat sich nach eigenen Angaben aus einem Teil von Chassiv-Yar zurückziehen müssen, muss man sagen. Das ist eine strategisch sehr wichtige Stadt in der Ukraine. Sie liegt in der Ostukraine, in der Region Donetsk, so ungefähr 20 Kilometer westlich von Bachmut. Das ist ja wiederum vor einem Jahr von russischen Truppen eingenommen und dann nach langen, schweren Kämpfen quasi dem Erdboden gleichgemacht worden ist. Jetzt sagt ein ukrainischer Militärsprecher, dass es nicht möglich gewesen sei, das Kanalviertel in Chassiv-Yar zu halten. Der Feind sei dort eingedrungen. Die Verteidigungsstellung seien zerstört und das eigene Leben der eigenen Soldaten seien gefährdet worden. Das ginge so nicht weiter. Deshalb hat das Armeekommando sich jetzt für einen Rückzug, wie es heißt, auf besser geschützte Positionen entschieden. Da wird aber weitergekämpft, nach allem, was wir lesen. Die weiteren Entwicklungen, wie immer, von uns nicht zu überprüfen. Das ist besonders schwierig, wenn man sich das jetzt anhört. Das Institute for the Study of War aus Amerika meldet, dass russische Streitkräfte gerade erst in der Nähe von Kremina, Avdiivka und Donetsk vorgerückt sind. Und dann liest man die Süddeutsche Zeitung, die wiederum sagt, dass eine Reihe von russischen Angriffen im Westen von Avdiivka von ukrainischen Verteidigern offenbar zurückgeschlagen worden ist. Was denn? Wir wissen es nicht. Man kann daraus nur den Schluss ziehen, es wird ohne große Verschiebung der Front heftig weiter gekämpft. Und es gibt auch, das kennen wir schon weiterhin, viele Drohnen- und Raketenangriffe, die allerdings nach Angaben beider Seiten jeweils abgewehrt worden sein sollen, mit Betonung auf sollen. Es gibt aber wieder Berichte Tote und Verletzte auf beiden Seiten vermutlich. Und es gibt offenbar auch ukrainische Angriffe weiterhin hinter der Front, also auf russischem Gebiet. Da wurde in der russischen Stadt Kursk ein großes Feuer gemeldet, ohne dass man da Einzelheiten jetzt weiß. Und in der von Russland kontrollierten Stadt Donetsk hat es ebenfalls Explosionen gegeben.
Die Ampel hat sich ja auf den Haushaltsentwurf 2025 geeinigt, jedenfalls in den groben Zügen. Carsten, wie steht es um den Weltetat?
Ja, da kann man etwas spöttisch vielleicht sagen, es gibt mehr, aber nicht viel mehr, vielleicht sogar eher viel weniger mehr. Was steckt also dahinter? Denn für die Bundeswehr soll im Haushalt für das kommende Jahr eben längst nicht das zusätzliche Geld bereitgestellt werden, das der Verteidigungsminister Pistorius eigentlich mal gefordert hatte. Aus anfangs etwa 52 Milliarden Euro sollen jetzt fürs kommende Jahr gute 53 werden. Das sind also so bummelig 1,2 Milliarden Euro on top. Im Gegensatz dazu hatte Pistorius aber 6,5 bis 7 Milliarden mehr gefordert und dazu eine Ausnahme dieser Ausgaben von der Schuldenbremse hat er sich nicht mit durchgesetzt. Und dabei hatte er im Mai noch zusätzlich gesagt, wir müssen uns ehrlich machen, Zitat, ab 2028 wird eine nicht unbeträchtliche zweistellige Milliardenbetragserhöhung nötig sein. Hintergrund ist die Tatsache, dass 28 das sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr mit diesem 100 Milliarden Euro Topf ausgegeben ist. Und zumindest da, eben mit Blick auf 28, dürfte Pistorius etwas zufriedener sein. Er soll auch weiter grünes Licht kriegen für größere Projekte. Klammer auf, wenn die aber erst nach 2027 in Rechnung gestellt werden. Das klingt für mich so ein bisschen wie heute kaufen, morgen zahlen. Das kennen wir aus vielen Werbungen. Und dann ist wahrscheinlich ja oder möglicherweise eine andere Regierung in Berlin an der Macht. So geht das eben. Scholz ist trotzdem stolz.
Es geht um eine starke Verteidigung, eine starke Bundeswehr, die Schutz vor den aggressiven Gewaltherrschern unserer Zeit bietet. Deshalb werden wir das 2%-Ziel der NATO in jedem Jahr voll erfüllen. Von 2028 an, also nachdem das Sondervermögen komplett ausgegeben sein wird, wird der reguläre Verteidigungshaushalt dann 80 Milliarden Euro umfassen, um die 2% weiterhin sicherzustellen. Außerdem, wir stellen mehr Mittel zur Verfügung für die Sicherheit unserer Städte und Dörfer, für ein Land, in dem sich niemand fürchten muss. Mehr Geld für die Ausstattung unserer Polizei, des technischen Hilfswerks und des Katastrophenschutzes. Das ist ein starkes Signal in unruhigen Zeiten. Auch damit bekämpfen wir gewachsene Unsicherheit im Land.
Das sagt der Bundeskanzler dazu. Wie sind denn die anderen Reaktionen darauf?
Es gibt noch nicht so ganz schrecklich viele, aber die, die gekommen sind, sind erwartbar. Zum Beispiel die von Markus Faber von der FDP. Das ist der neue Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Also er repräsentiert ja einen Teil der Ampel und ist zufrieden. Er hat die Einigung gelobt mit Blick auf den Wehretat und gesagt, dass dieser erneute Aufwuchs des Verteidigungshaushaltes die hohe Priorität der Modernisierung der Bundeswehr unterstreiche. Und zwar hat er das in einem Interview mit der Funke Mediengruppe gesagt. Kurz darauf hat sich der CDU-Chef Friedrich Merz in Berlin zu Wort gemeldet, der Oppositionschef. Der hat eben ganz klar kritisiert, dass ja alle Entscheidungen im Detail dieses Haushalts eigentlich noch nicht da sind. Die stünden noch an. Die Ampel werde viel Arbeit vor sich haben und vermutlich auch sehr viel Streit. Merz macht als großen Verlierer unter anderem die Bundeswehr aus, mit der Begründung, dass der bislang geplante Aufwuchs des Verteidigungshaushaltes noch nicht mal die zunehmenden Personal- und Betriebskosten der Truppe abdeckt.
Während Putin sein Land ja längst auf Kriegswirtschaft umgestellt hat und sich wohl weniger Sorgen ums Geld macht, als mehr um genügend Freunde und Unterstützer.
Ja, ganz genau. Und deshalb ist Putin wohl auch das Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, englisch abgekürzt SCO, ganz zu Pass gekommen. Diese Organisation ist 2001 gegründet worden. Da geht es um sicherheitspolitische Zusammenarbeit, Wirtschafts- und Handelsfragen in der Region. 9 Staaten zählten bislang dazu. Die sagen, wir repräsentieren etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Also die haben eine breite Brust. Dazu gehören zum Beispiel Gastgeber Kasachstan, Indien, China, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan, Usbekistan, der Iran und jetzt auch Belarus. Es gibt noch 14 weitere Dialogpartner. Die Türkei ist denn mit dabei. Putin hat bei dem Gipfeltreffen die Bereitschaft Russlands zu Friedensverhandlungen gegen die Ukraine betont. Er sei stets für eine politisch-diplomatische Lösung des Konfliktes eingetreten. Lasse ich jetzt mal unkommentiert. Moskau habe zuletzt auch Vorschläge für ein Ende der Kampfhandlung gemacht, hat Putin in Astana, das ist die Hauptstadt von Kasachstan, behauptet. Wir wissen aber, dass Moskau weiter darauf besteht, dass die Ukraine auf die besetzten Gebiete verzichtet, teilweise sogar auf Gebiete, die von Russland noch gar nicht unter Kontrolle sind. Und Kiew und der Westen lehnen das ab.
Der ganze Westen?
Na, es ist so ein bisschen wie bei Asterix, nicht ganz, muss man sagen. Es gibt Viktor Orban, den ungarischen Ministerpräsidenten, der ist jetzt überraschend und wohl auch zumindest innerhalb der EU nicht wirklich abgestimmt zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin in Moskau eingetroffen. Er nennt diese Reise eine Friedensmission und dass ein europäischer Regierungschef Russland besucht, ist bei dem Krieg in der Ukraine sehr, sehr ungewöhnlich. Am Dienstag war Orban ja erst in Kiew gewesen bei Wladimir Selenskyj und hat dort vorgeschlagen, dass die Ukraine mal über eine sofortige Waffenruhe nachdenken solle. Selenskyj hat das zurückgewiesen. Und in der Bundespressekonferenz, in der es ja eigentlich an diesem Freitag um die Haushaltseinigung ging, wurde der Kanzler dann auch danach gefragt, in welcher Funktion Orban eigentlich gereist sei. Hintergrund ist, dass Ungarn seit Anfang des Monats immerhin die Ratspräsidentschaft der EU innehat.
Der Europäische Rat wird außenpolitisch vertreten von Herrn Michel. Das sind die Regeln, die wir miteinander haben. Deshalb ist die Ratspräsidentschaft Ungarns nicht das, was diesen Besuch trägt, sondern die Tätigkeit als ungarischer Ministerpräsident. Und die Haltung, die die Europäische Union hat in dieser Frage, ist auch sehr klar. Wir verurteilen den russischen Angriffskrieg. Wir unterstützen die Ukraine finanziell und unsere Mitgliedstaaten auch mit Waffen. Das wird auch organisiert durch die Europäische Union. Die Ukraine kann sich auf unsere Solidarität verlassen. Putin kann nicht darauf kalkulieren, dass die Solidarität nachlässt und dass die Unterstützung nachlässt. In dem Sinne ist das die Haltung, die wir haben. Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen.
Etwas deutlicher ist da schon die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geworden. Sie hat den Besuch Orbáns scharf verurteilt und hat gesagt, Beschwichtigungspolitik wird Putin ganz bestimmt nicht aufhalten. Sie hat mit ihrer Kritik darauf angespielt, dass die Position der Europäischen Union zum Krieg Russlands eigentlich davon ausgeht und sich vorgenommen hat, mit Härte und Geschlossenheit sich dagegen zu stellen. Gespräche mit Putin, so war es bislang der Konsens, sollte es nur dann geben, wenn dies auch im Interesse der Ukraine ist. Also das legt Orban offenbar jetzt für sich aus. Anders zum Beispiel als auch noch Jens Stoltenberg, der scheidende NATO-Generalsekretär, jetzt gegen Ende seiner Amtszeit immer sehr offen ist. Der sagt, ja, ich habe es gewusst, Orban hat mir Bescheid gesagt, ich wurde informiert, aber Orban vertritt nicht die NATO bei diesem Treffen, sondern sein eigenes Land. Das heißt, was immer da jetzt besprochen wird, es wird vermutlich höchstwahrscheinlich keinerlei Konsequenzen haben für den weiteren Verlauf des Krieges.
Carsten, noch ein Blick nach Großbritannien zur Wahl in dem Königreich. Ein Erdrutschsieg für Labour. Ändert sich da irgendetwas an der Unterstützung für die Ukraine?
Ich gehe mal nicht davon aus, Keir Starmer, das ist ja der neue Premierminister jetzt, wird, nimmt man an, im Allgemeinen schon jetzt innerhalb der ersten Stunden seiner Regierung ganz klar mit Joe Biden sprechen, mit dem US-Präsidenten, auch mit Selenskyj per Telefon und den beiden die Unterstützung versichern. Er ist dann in der kommenden Woche auch schon beim NATO-Gipfel mit dabei und hat die letzten 4 Jahre eigentlich damit verbracht, seine Labour-Partei von diesem Ruf zu befreien, sie sei unpatriotisch und schwach in der nationalen Sicherheit. Das lag so ein bisschen an dem extrem linken Vorgänger, der da so eine Politik verfolgt hat. Also ein klarer Kurswechsel. Jetzt zeigt auch, dass das Erfolg hatte offenbar. Denn auch was Sicherheitspolitik angeht, sagen Umfragen von der Insel, dass das Vertrauen in die Labour-Partei sogar größer ist, als es zuletzt bei den Tories, bei den Konservativen war. Und es ist eben nicht nur alleine Starmer, der geredet hat, um die britische Öffentlichkeit von seiner Ernsthaftigkeit zu überzeugen, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Da gibt es den Schattenaußenminister David Lammy, Verteidigungsminister Healy, die waren alle in Kiew und haben auch dort ganz klar ihre Solidarität ausgedrückt. Es gibt allerdings, und das muss man dazu sagen, nach wie vor eine Diskussion, wie denn Starmer mit seiner Labour-Partei zu den Verteidigungsausgaben steht. Wir hatten das Thema an diesem Freitag ja gerade in Berlin. Und so ein bisschen wird da gerüffelt. Labour hat mal versprochen, mindestens 2,5% des Bruttoinlandsproduktes für Verteidigung auszugeben, hat sich dann aber nicht festgelegt. Der Vorgänger Sunak hatte noch gesagt, bis 2030 ziehen wir das durch. Labour hat im Wahlkampf nur gesagt, so eine kleine Bedingung gemacht, wenn die Haushaltslage es zulässt. Das macht alles wieder auf und sie sagt auch, wir müssen erstmal eine Militärprüfung durchführen, bevor wir weitere Versprechen machen. Also da gibt es leise Zweifel, nur generell glaube ich, wenn ich jetzt Selenskyj wäre, würde ich mich weiter auf Großbritannien verlassen.
Gucken wir jetzt auf das Verteidigungsbündnis, in das die Ukraine sehr gerne aufgenommen werden möchte, auf die NATO. Schon jetzt ist klar, auch bei dem 75. Jubiläumsgipfel nächste Woche in Washington macht die NATO nicht die Tür auf für die Ukraine als neues Mitglied. Aber die verschiedenen Mitgliedstaaten der NATO gehören zu den Ländern, die die Ukraine seit fast 2,5 Jahren militärisch am verlässlichsten unterstützen. Ich möchte jetzt mit jemandem über die NATO sprechen, der das Bündnis sehr gut kennt, und zwar auch von innen. Insgesamt 18 Jahre hat er in den verschiedensten Funktionen bei der NATO in Brüssel gearbeitet. Einmal Ende der 1980er Jahre, also während der aufregenden Zeit des Mauerfalls und des Ende des Kalten Krieges. Dann nochmal ganze 15 Jahre von 2000 bis 2015 in hohen Funktionen. Die letzten 5 als deutscher NATO-Botschafter. Herzlich willkommen, Botschafter AD Martin Erdmann.
Ich grüße Sie, Frau Engelke.
Herr Erdmann, sehr schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich habe gesagt, Sie kennen die NATO gut. Was ist die NATO für Sie?
Ja, ich will das mal anhand einer Anekdote erläutern. Eine Anekdote, die aus dem Munde des früheren NATO-Generalsekretärs George Robertson stammt. Der wurde nämlich, nachdem er als früherer britischer Verteidigungsminister sein Amt antrat, im Jahre 2000 von einem britischen Journalisten gefragt: Lord Robertson, sagen Sie doch mal, wie ist das denn so bei der NATO? Wie ist das denn so in der Rolle des Generalsekretärs? Und da antwortete er mit einem schottischen Humor, den er hatte, wie folgt. Er sagte: Sie müssen sich vorstellen, Sie sind allein auf einem Boot im Nordatlantik. Und dort ist es dunkel, kalt, nass und einsam. Und genau das ist die Rolle des NATO-Generalsekretärs. Und ich füge hinzu, liebe Frau Engelke, auf Ihre Frage, wie sehen Sie, also ich, die NATO? Die Antwort lautet: Die NATO ist eine Konsensmaschine. Und der NATO-Generalsekretär hat die Aufgabe, diesen Konsens zu ermöglichen.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie ja in Ihrem letzten Jahr bei der NATO, das war 2014, 2015, der Doyen der Botschafter dort waren, also quasi der Dienstälteste. Und als Dienstältester war es ja Ihre Aufgabe, den damals neuen NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg anzulernen. Das mache ich mal so in Tüdelchen. Und das heißt also, ihn anfangs bei vielen seiner Antrittsbesuche zu begleiten. Was ist Ihnen von damals, von diesen ersten Wochen und Monaten am stärksten in Erinnerung geblieben?
Jeder NATO-Generalsekretär, und ich habe 3 nacheinander erlebt, machen eine sehr steile Lernkurve mit. Denn sie müssen begreifen, dass sie Generalsekretär sind, also Sekretär an einer besonders herausgehobenen Stelle. Aber in der Rolle des Kapitäns sind sie gleichzeitig abhängig von dem gemeinsamen, von dem kollektiven Willen der heute 32 Mitgliedstaaten. Und das erfordert ein sehr umsichtiges Navigieren und eine gute Vernetzung mit den Hauptstädten. Das alles zu lernen, ist, wie gesagt, eine steile Lernkurve.
Und wenn Sie das so sagen, unterscheidet sich oder wie unterscheidet sich der Jens Stoltenberg von damals, als Sie ihn begleitet haben, von dem heute, so wie Sie ihn sehen?
Er hat jetzt 10 Jahre Erfahrung gesammelt und Jens Stoltenberg ist ein Glücksfall für die Allianz bis heute. Er hat von 2014 an, also nach der Annexion der Krim und nach der Besetzung der Ostukraine durch Russland, dieses Bündnis durch sehr, sehr schwierige Zeiten gesteuert. Und er hat im Laufe der Jahre enorm an Profil, an Selbstsicherheit und an Instinkt gewonnen, wie man eine solch komplexe Organisation steuert. Und er hat es vor allem geschafft, in den schwierigen Jahren der Präsidentschaft Donald Trumps die Amerikaner an Bord zu halten.
Ich meine, Glücksfall, das ist wirklich ein tolles Lob. Gibt es denn irgendetwas, was Ihnen nicht so gut gefallen hat an Jens Stoltenberg?
Das würde ich jedenfalls hier nicht sagen wollen.
Sie sind immer noch Diplomat, auch wenn Sie eigentlich Botschafter AD sind.
Das ist in meiner DNA verankert.
Okay, dann gucken wir auf Stoltenbergs designierten Nachfolger, den früheren niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte. Ist er eine gute Wahl? Und ich möchte nicht nur, und das nehmen Sie mir bitte nicht übel, eine diplomatische Antwort.
Ja, nein, ich bin wirklich sehr offen und möchte aber nur davon absehen, persönliche Wertungen hinsichtlich einzelner Personen einfließen zu lassen. Also zunächst einmal ist es so, dass die Niederländer bisher 3 NATO-Generalsekretäre gestellt haben. In den 75 Jahren, die das Bündnis existiert, seit 1949. Das heißt, die Niederlande waren während bisher schon 21 Jahren der Kapitän an Bord dieses bedeutenden Schiffes namens NATO. Es waren die Generalsekretäre Dirk Sticker, Josef Luns und Jaap de Hoop-Scheffer. Und Mark Rutte ist nun der nächste Holländer, der nächste Niederländer auf diesem bedeutenden Posten. Und es ist so, nach meiner Beobachtung, ich selber habe einem Niederländer gedient als politischer Direktor des internationalen Stabes, es ist so, dass die Niederländer in ihrer DNA, in ihrer politischen Sozialisation über die Jahrzehnte hinweg sowohl ein transatlantisches Genom in sich tragen, wie auch ein europäisches Genom. Und das bedeutet, dass sie in besonderer Weise fähig sind, transatlantisch ausgleichend zu wirken. Und das hat, glaube ich, Mark Rutte als niederländischer Premierminister auch in seinem persönlichen Verhältnis zum Präsidenten Donald Trump sehr erfolgreich bewiesen. Und das, glaube ich, gibt ihm die Kraft und die Fähigkeit, das Bündnis auch in den nächsten schwierigen Jahren zu führen.
Eine Zeit lang ist ja auch die estnische Premierministerin Kaja Kallas als NATO-Generalsekretärin gehandelt worden, als mögliche Kandidatin. Und Kaja Kallas ist ja so eine der härtesten Kritikerinnen des russischen Machthabers Putin. Jetzt soll sie auch in eine besondere Position rein, aber halt in der EU. Dort soll sie neue Außenbeauftragte werden. Aber wäre es nicht eine gute Idee gewesen, eine solch entschiedene Persönlichkeit zur Generalsekretärin zu machen? Ich habe den Punkt verstanden, was Sie gesagt haben mit dem Ausgleich den Wesen zwischen den USA und den Europäern. Aber wir sind ja auch in einer neuen Phase, wenn man überlegt, was Putin da seit mehr als 2,5 Jahren in der Ukraine macht.
Ja, also ich begrüße es sehr, dass Frau Kallas Außenbeauftragte der EU wird. Ich glaube, das ist für sie der richtige Platz. Eine solch bedeutende Aufgabe wie die des NATO-Generalsekretärs fordert oder Generalsekretärin fordert aus meiner Sicht ein gewisses internationales Training. Und das scheint mir der Grund zu sein, warum die 32 Nationen sich nicht auf sie einigen konnten. Am Ende des Tages muss es einen Konsens geben und den hat offenbar Mark Rutte erfüllt. Er hat die Voraussetzungen mitgebracht und Frau Kallas, die ich persönlich nicht kenne und deshalb auch nicht bewerten möchte, hat das offenbar nicht getan.
Okay, dann haben wir jetzt die Konsensmaschine Mark Rutte, der im Herbst übernehmen wird vom derzeitigen NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Und der wiederum hat jetzt ja versucht, so auf den letzten Metern seiner Amtszeit die NATO Trump festzumachen. Auf Englisch ist da immer Trump-proof zu lesen. Das heißt, so eine Idee von Stoltenberg, die Koordination der militärischen Hilfen für die Ukraine, das haben wir immer kennengelernt als das sogenannte Rammstein-Format, diese Koordination nun in die Hände der NATO zu legen. Bislang ist das ja in den Händen der USA. Und auch die Ausbildung ukrainischer Soldaten soll nun von der NATO organisiert werden. Ist dieses Trump-Festmachen, ist das der richtige Weg?
Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil sie alle Bündnispartner verpflichtet, energisch mitzuwirken an dem Projekt Unterstützung der Ukraine. Und auch das unabhängig von der Frage, wer der nächste US-Präsident sein wird. Es funktioniert aus meiner Sicht nur sinnvollerweise so, dass alle 32 Nationen an Bord sind. Und dafür haben wir ja die NATO, um in dieser kollektiven Organisation auch zu kollektiven Antworten und zu einer kollektiven Unterstützung zu kommen.
Aber man kann ja nicht sagen, dass man das jetzt mit diesem Move Stoltenberg noch im Kopf hat, die USA zu umgehen, sollte Trump ins Weiße Haus einziehen, weil Sie haben es ja gesagt, es ist eine Konsensmaschine. Also die Unterstützung der USA ist ja so oder so nötig, auch in Zukunft.
Natürlich. Und auf diese Weise kann man möglicherweise den USA, wenn sie nicht mehr in der Rammstein-Führungsrolle sind, eine gesichtswahrende Lösung anbieten, wie sie mitwirken können, ohne sich zu sehr zu exponieren.
Ein Vorschlag, eine Idee von Stoltenberg war ja auch die militärische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine auf langfristigere, wenn ich jetzt sage Beine, ist das ein unglückliches Bild, aber langfristiger auszurichten. Und zwar, dass die Ukraine von der NATO jährlich einen großen Milliardenbetrag bekommt, auch über 4-5 Jahre, also Geld, mit dem die Ukraine rechnen kann. Nun hat sich Stoltenberg mit dieser Idee nicht durchsetzen können bei den NATO-Mitgliedstaaten. Da gibt es ja halt diese Einigung, 40 Milliarden Dollar im nächsten Jahr für die Ukraine, und dann muss man mal gucken. Ist das das richtige Zeichen an Putin, dass die NATO es wirklich ernst meint, wenn sie sagt, sie will die Ukraine langfristig unterstützen?
Also zum einen haben wir ja die Europäische Union, die sich festgelegt hat auf die Unterstützung. Wir erinnern uns, Premierminister Orbán ist in die Kaffeepause gegangen, als die Entscheidung getroffen wurde, um einem Konsens nicht im Wege zu stehen. In der NATO hat es offenbar keinen Konsens gegeben, möglicherweise deshalb, weil die Europäer der Meinung sind, dass sie durch die EU bereits erhebliche Leistungen erbringen. Wir haben hier ein schönes Beispiel dafür, dass der Kapitän zwar eine Losung ausgeben kann, 100 Milliarden Dollar in den nächsten Jahren, dass aber dann am Ende die Mitgliedstaaten entscheiden, wohin die Reise geht. Ich glaube, das ist trotz allem auch das richtige Signal an den russischen Aggressor, nämlich zu verstehen, dass sowohl die EU als auch die NATO entschlossen sind, die Ukraine mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu unterstützen. Lassen Sie mich noch einen Aspekt hinzufügen. Es kommt ja die haushalterische Hoheit der Parlamente der Mitgliedstaaten hinzu, die dieses Verfahren, das in der NATO ausgedacht wurde, erheblich komplizieren würde. Also möglicherweise ist weniger mehr in diesem Falle.
Das meinen Sie haushalterisch, weil bei Zusagen Parlamente ja häufig in den einzelnen NATO-Staaten zustimmen müssten.
Genau. Und dann hätten wir einen Prozess von 32 Nationen, in denen wieder in den Parlamenten ein Konsens hergestellt werden müsste. Und das ist eine sehr, sehr mühsame und möglicherweise gar nicht aussichtsreiche Methodik.
Ja, okay. Und dann gucken wir doch auf den Zustand der NATO. Auf dem Gipfel vor einem Jahr in Vilnius, da lag die Mehrheit der Mitgliedstaaten, was jetzt das Geld für Verteidigung anging, deutlich unter dem selbstgesteckten 2%-Ziel, also 2% seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Das ist jetzt anders, ein Jahr später. Jetzt schaffen es mehr als 2/3 der NATO-Länder, dieses 2%-Ziel zu überspringen. Dieses sind 23 von 32. Und Herr Erdmann, wir hatten darüber gesprochen und Sie hatten gesagt, Sie sind nicht zufrieden, und in der Vorbereitung auf unser Gespräch fielen auch die Worte von Ihnen, übler Taschenspielertrick. Warum?
Naja, wenn das Bruttoinlandsprodukt, an dem sich ja die 2% ausrichten, sinkt, wie das zum Beispiel bei uns der Fall ist, dann steigt anteilmäßig rechnerisch der 2%-Teil am Bundeshaushalt im Verteidigungsbereich. Also kurzum, je weniger BIP, desto höher ist nominal der 2%-Anteil. Naja, aber unabhängig davon würde ich gerne sagen, wir müssen in unseren Gesellschaften, EU und NATO, einfach begreiflich machen, dass wir in einer neuen Zeit leben und dass Verteidigungsfragen zu den essentiellen Aufgaben der staatlichen Daseinsvorsorge gehört. Das haben wir in den letzten Jahrzehnten nach 1990 vergessen. Wir haben das schleifen lassen, und deshalb bedarf es einer Kraftanstrengung, unsere Gesellschaften wieder auf diesen Kurs zu bringen. Und das 2%-Ziel, das ja sehr technisch klingt und auch ist, ist letztlich nichts anderes als ein Ausdruck dafür, dass wir als Gesellschaften in NATO und EU als Nationen bereit sind, mehr für unsere Verteidigung zu tun. Es kommt ja noch ein Gedanke hinzu, nämlich, was rechnen Sie ein in den Verteidigungshaushalt? Spielen da Anteile der Entwicklungshilfe mit eine Rolle? Im französisch-britischen Bereich die Nuklearwaffen etc. etc. Spielen Renten- oder Pensionszahlungen an Soldaten eine Rolle? Insofern ist das schon ein bisschen eine Blackbox, aber die Tendenz und die Richtung stimmt.
Wir hatten hier vor einigen Wochen einen Experten vom IFO-Institut in München, Marcel Schlepper, und der hatte den schönen Satz geprägt, wir werden auch von Zinsausgaben verteidigt, weil auch die Zinsen für das 100 Milliarden Sondervermögen auch mit reingerechnet werden, oder die, auf jeden Fall die Zinsen dafür, was Verteidigung an Schulden macht, wird auch mit reingerechnet.
Ja, aber das ist eine schöne Anekdote.
Ja, nun dieses, wir werden auch von Zinsen verteidigt, aber wenn man das nochmal nimmt, Herr Erdmann, wenn Sie sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist ja schon, ich fand das jetzt schon beeindruckend, wenn man drauf schaut, 23 von 32 Staaten in diesem Jahr schaffen es über die 2%-Hürde. Und das sind ja richtige Zahlen. Also es sieht ja schon so aus, als dass Europa diese Botschaft, die Sie gerade gesagt haben, ne, dass sich da wirklich was geändert hat und dass wir rauskommen müssen aus diesen verschlafenen vergangenen 30 Jahren, dass die angekommen ist.
Ja, wir müssen raus aus der Komfortzone. Und die Komfortzone bestand darin, dass vor allem die Amerikaner unsere Sicherheit in Europa zu einem wesentlichen Teil übernommen haben. Zum einen durch das Nuklearschild, durch den Nuklearschild, der unsere Sicherheit vor russischen Übergriffen nuklearer und sonstiger Art schützt. Aber zweitens auch durch ihre Präsenz in Europa, durch die Verteidigungslasten, die sie übernommen haben. Und da waren wir in den letzten Jahrzehnten Trittbrettfahrer.
Kein schönes Wort.
Ja, kein schönes Wort, aber so ist es. Wir haben sozusagen unsere Haushalte geschont, was Verteidigungsausgaben betrifft, letztlich auf Kosten der USA. Und so sieht man das in den USA auch lagerübergreifend. Das ist bei den Demokraten wie bei den Republikanern, bei den Trump-Anhängern überall der verbreitete Frust über die Europäer, dass eben die Amerikaner mit ihren Verteidigungsleistungen uns erhebliche Lasten abgenommen haben. Und diese Zeit ist ein für alle Mal beendet. Sie ist beendet mit einem künftigen Präsident Biden oder auch ohne ihn. Egal, wer die amerikanische Regierung führt, wird den Europäern mehr Verteidigungslasten abverlangen. Und dem müssen wir uns stellen. Und deshalb ist die Tendenz, die wir gerade mit den 2% diskutiert haben, der richtige Weg. Und mir scheint, dass das in unseren Gesellschaften zunehmend besser verstanden wird.
Jetzt den letzten Umfragen nach, Sie hatten ja gerade die Wahl in den USA angesprochen, und den letzten Umfragen nach stehen die Chancen für Donald Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus gut, also vor allem nach diesem, man muss es ja so sagen, erschütternden Auftritt von Präsident Biden in der Präsidentschaftsdebatte in der vergangenen Woche. Und sehr viele sind in Sorge, dass das dann so wahr wird, dass Donald Trump noch einmal für 4 Jahre ins Weiße Haus einzieht. Sind Sie auch in Sorge?
Niemand weiß, was der Präsident, der mögliche Präsident Trump im Schilde führt. Die Sorge ist sicher berechtigt, aber ich würde trotzdem die Sorge ein wenig mildern wollen, indem ich sage, dass in den USA lagerübergreifend ein Konsens besteht, dass die amerikanische Gegenküste, also Europa, ein Kontinent bleiben muss, der Freiheit, Demokratie, Marktwirtschaft etc. etc. in sich birgt und der keine russische Kolonie werden darf. Insofern bin ich fest überzeugt, dass egal wie der künftige Präsident heißen wird, Amerika an der Seite Europas stehen wird gegen ein aggressives, imperiales und revanchistisches Russland. Die Amerikaner, egal wie gesagt, wer dort die Führung übernimmt, werden nicht zulassen, dass Teile Europas in russische Hände fallen wird, und das gilt auch für die Ukraine. Insofern ist vieles, was wir aus Washington derzeit im Wahlkampf hören, Wahlkampfgeklingel. Die Überzeugungen sind so, wie ich sie geschildert habe, und das ist meine wiederum feste Überzeugung.
Aber dann muss es ja in den nächsten Jahren vor allen Dingen darauf ankommen, dass die NATO beweist, dass sie abschreckungsfähig und willig ist. Weil Sie wissen, das ist immer so die Geschichte, die man erzählt, wenn man auf die NATO guckt und auf die Verteidigung der NATO und Artikel 5, einer für alle, alle für einen. So diese Überlegung, was wäre, wenn Putin seine Truppen an Estlands Grenzen knabbern lässt. Also das ist jetzt euphemistisch gemeint. Einfach, wenn er es versucht, weil das sehen wir ja bei Putin. Er versucht immer etwas und guckt, kommt Gegendruck. Und genau. An der Stelle müssten wir ja stehen. Und da meinen Sie, auch Donald Trump würde stehen.
Und wir stehen auch, Deutschland. Denken Sie an die künftige dauerstationierte Brigade in Litauen. Andere Nationen sind in anderen baltischen Staaten stationiert. Denken Sie an die Äußerung unseres Verteidigungsministers, der erklärt hat, in spätestens 5 Jahren müssten wir kriegsfähig sein. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, eine russische Aggression abzuwehren. Und diese mündlichen Äußerungen, von denen ich gerade spreche, und die tatsächlichen Ereignisse in Litauen mit Blick auf die deutsche Brigade, sind Signale an die russische Führung, egal ob die russische Führung Putin heißt oder in 5 Jahren jemand anders dort die revanchistische und imperiale aggressive Politik fortsetzt. Don't even think of it. Denke gar nicht erst einmal daran. Die Antwort wird eine entschlossene sein. Und insofern ist diese Abschreckungsfähigkeit von großer Bedeutung. Und da sagt ja die Bundesregierung, der Generalinspekteur Breuer vor wenigen Tagen, wir haben 5 Jahre Zeit. Um das umzusetzen und um bereit zu sein, das Knabbern an den Außengrenzen der NATO abzuschrecken.
Sie und ich, Herr Erdmann, wir hatten vor einigen Wochen Kontakt und miteinander telefoniert, weil wir eigentlich über ein anderes Thema sprechen wollten, über das deutsch-französische Verhältnis. Und Sie hatten mir geschrieben, weil Sie unzufrieden waren, was Sie bislang gehört hatten, wie über dieses deutsch-französische Verhältnis, die deutsch-französischen Beziehungen gesprochen wurde. Was hat Ihnen denn gefehlt beim Blick auf dieses Verhältnis zwischen Paris und Berlin?
Die grundlegende Anerkennung seitens Deutschlands, dass Frankreich sicherheits- und verteidigungspolitisch vollkommen anders aufgestellt ist als wir und auch über eine ganz andere Tradition verfügt. Und es sind im Grunde 3 Elemente, die diese Unterschiede beleuchten. Das ist zum einen die Tatsache, dass Frankreich rund um den Globus über nationale Territorien verfügt, die zum souveränen Bestandteil der französischen Nation gehören, rund um den Globus. Zweitens ist Frankreich Gründungsmitglied der Vereinten Nationen und Frankreich ist ständiges Mitglied im Sicherheitsrat. Das verändert vollkommen die Perspektive einer Regierung von Regierungen, auch der künftigen, mit Blick auf die Geschehnisse auf diesem Globus. Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, unter den obwaltenden Umständen einer russischen Aggression noch der wichtigste, nämlich Frankreich ist die einzige Nuklearmacht innerhalb der Europäischen Union, nachdem die Briten aus der EU ausgezogen sind. In der NATO haben wir 2 europäische Nuklearmächte, Frankreich und Großbritannien. Und wenn ein Land eine Nuklearmacht ist, bedeutet das eine vollkommene andere Sichtweise auf Fragen der nationalen und internationalen Sicherheit, weil Frankreich mit der Nuklearwaffe eine Zweitschlagsfähigkeit besitzt und jederzeit in der Lage ist, nuklear abzuschrecken.
Sie haben ja als NATO-Botschafter lange neben Ihrem französischen Kollegen gesessen. Das haben Sie mir erzählt, wegen France and Germany, F&G. Wie haben Sie die Franzosen wahrgenommen? Wie konnten Sie auftreten als deutscher Botschafter? Und wie konnte Ihr französischer Kollege auftreten?
Die Entscheidungen, die wir oftmals in der NATO treffen, sind Ad-hoc-Entscheidungen. Und sie orientieren sich an der aktuellen Situation, um die es im Einzelnen gehen mag. In Frankreich, und das merkt man den französischen Diplomaten in der NATO sehr deutlich an, gibt es sehr viel längere Traditionslinien, an denen sich die französische Außen- und Sicherheitspolitik orientiert. Und die zwei Dinge, die ich zuletzt nannte, Mitgliedschaft im Sicherheitsrat und die nukleare Fähigkeit, gibt der französischen Sicherheitspolitik eine große innere Ruhe und Kraft. Und das merken Sie dem Handeln einzelner Personen an.
Naja, aber wenn man jetzt auf die Traditionslinien schaut, Sie und ich haben telefoniert vor der Europawahl, die für vor allen Dingen für Macron, den französischen Präsidenten, richtig in die Grütze gegangen ist. Deswegen hat er die Parlamentswahlen vorgezogen. Die sind in dem ersten Wahlgang nicht gut ausgegangen. Der zweite kommt jetzt. Und wer da natürlich präsent ist, ist Marine Le Pen, die Gründerin, die Schafferin des Rassemblement National. Sie hören, ich bin in der französischen Welt nicht so zu Hause, aber der Punkt ist, Marine Le Pen, Freundin von Wladimir Putin, dafür bekannt, dass sie wenig davon hält, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Nun ist es nur in Anführungsstrichen die Parlamentswahl in Frankreich und es gibt noch für 3 weitere Jahre, wenn er nicht zurücktritt, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Aber nichtsdestotrotz kann es doch bei dieser Traditionslinie, die Sie beschrieben haben, zu so einem richtigen Strömungsabriss kommen.
Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Die französische Sicherheits- und Verteidigungspolitik unterliegt einem langen Kontinuum in der 5. Republik über Jahrzehnte hinweg. Und daran wird auch dieser Regierungswechsel, der möglicherweise stattfindet unter einem französischen Präsidenten Macron, nichts ändern. Es gibt in Frankreich einen ganz breiten nationalen Konsens bis in das letzte Dorf hinein, nämlich die Größe Frankreichs, la grandeur de la France, muss bewahrt bleiben. Und dazu braucht Frankreich ein Verteidigungsdispositiv, das diese Grandeur sichert. Und wie gesagt, bis in das letzte Dorf der France profonde hinein ist das Konsens. Und an dem wird ein Rassemblement National, eine Regierung, Marine Le Pen oder wie der Premierminister auch immer heißen mag, nichts ändern. Das ist Teil der französischen tief eingewurzelten DNA. Und das unterscheidet Frankreich grundsätzlich von uns und unserer Außen- und Sicherheitspolitik.
Herr Erdmann, ganz, ganz vielen Dank. Also vielen Dank für diesen Bogen von dem kalten Nordatlantik bis hin nach Paris. Und viele Grüße nach Niedersachsen.
Vielen Dank, Frau Engelke.
Und das war's für diese Ausgabe. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Damit verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. Und zum Schluss noch ein Hinweis für die ARD Audiothek. Der Podcast Rammstein Row Zero konnte 2 Wochen lang nicht abgerufen werden. In einer früheren Version dieses Podcasts waren nämlich Songs von Rammstein zu hören. Und diese hat der NDR jetzt aus Urheberrechtsgründen an einigen Stellen ersetzt. Wer jetzt also wieder weiterhören will, der kann das machen. Alle Folgen gibt es da, wo immer es Podcasts gibt.
Hallo, ich bin Elena Kuch. Ich arbeite als Investigativreporterin beim NDR. Seit einem Jahr recherchieren wir zusammen mit der Süddeutschen Zeitung zu Till Lindemann.
Ich bin aufgewacht. Und Till war auf mir. Und er hat mich dann gefragt, ob er aufhören soll. Und ich habe nicht gewusst, womit, aber ich war eben nicht ganz da.
In unserem Podcast erzählen wir, was Fans vor, während und nach Rammstein-Konzerten erlebt haben. Mit neuen Details.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Es geht um Macht und Missbrauch. Und um die Frage, ob Till Lindemann seinen Status als Superstar ausgenutzt hat. Er bestreitet das. Rammstein, Row Zero. Ein 4-teiliger Podcast von NDR und Süddeutscher Zeitung. In der ARD-Audiothek und überall da, wo ihr gerne Podcasts hört.